Brauchen private Mieter einen Professionalisierungsschub? Ein Special mit dem Gründer von Mieteinander, Philipp Netz. Fast 2/3 der Wohnungen in Deutschland werden von privaten Vermietern angeboten. Sie sind damit mit Abstand die wichtigste Vermietergruppe, doch lassen die privaten Vermieter unnötig Renditen liegen? Das diskutieren wir heute in einem 1A-Lage-Special mit dem Gründer der Mieteinander GmbH, Philipp Netz. Und hier kommen die Fragen im Einzelnen. Wer ist Philipp Netz und was macht Mieteinander? Gibt es empirische Belege dafür, dass Vermieter ihre Mieterhöhungspotenziale nicht nutzen? Wer sind die Kunden und was sind typische Fälle? Die meisten Vermieter erhöhen klassisch per Brief über die Vergleichsmiete. Was sind denn die größten Stolperfallen, die du in der Praxis siehst? Und sag doch mal was zu den Kosten. Viele Vermieter haben Bedenken, dass sie Mieten im Vertrag anpassen, zum Beispiel hinsichtlich Kündigung oder Widerstand der Mieter. Wie geht Mieteinander damit um? Höhere Mieten gehen mit höheren Wertsteigerungen einher. Womit kann man rechnen und warum ist das auch für den Markt wichtig? Was sind die nächsten Pläne von Philipp und wie werden sich die Mieten und Preise weiterentwickeln? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1A-Lage und nun wünschen wir dir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Gemeinsam mit Mieteinander, dem Partner für konfliktfreie Mieterhöhungen mit 100% erfolgsbasierter Vergütung, präsentieren wir euch die 1A-Lage. Das ist der Immobilienpodcast, um sich wissenschaftlich fundiert, aber unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnung und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage, der Immobilien-Podcast. Und heute, ihr habt es im Titel gelesen, haben wir eine Special-Folge. Unser neuer Kooperationspartner Mieteinander ist an Bord. Und zum Start, damit wir gleich wissen, worum es geht, haben wir ihn auch heute zu Gast. Philipp Netz ist bei uns und wir freuen uns sehr, über euer Portal reden zu können und alles das, was ihr für unsere Vermieter leisten könnt, natürlich auch für die Mieter. Das ganze Thema ist natürlich auf Augenhöhe. Herzlich willkommen, lieber Philipp.
Ja, vielen Dank. Danke, lieber Hauke und auch an Michael. Danke für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, dass diese Kooperation zustande gekommen ist. Und ich freue mich sehr auf den Austausch hier heute mit euch und natürlich für die Zuhörer ein paar interessante Themen zu diskutieren.
Genau, da kommen wir gleich zu, weil wir werden natürlich auch, wenn wir heute im Wesentlichen über eure Plattform reden, brauchen wir natürlich den Wissenschaftscheck und dafür haben wir ihn hier. Wir lieben ihn und wir schätzen ihn genau für diesen Double-Check, diesen Doppelpass immer wieder aus der Gerüchtelage in die Empirie. Herzlich willkommen, Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft, dein Podcast natürlich auch. Ich tue so, als wärst du hier Gast, ne? Also moin, lieber Michael.
Hallo, okay, grüß dich und hallo Philipp, schön, dass du da bist.
Genau, vielleicht starten wir mal mit Philipp. Wer ist eigentlich Philipp Netz und was macht Mieteinander? Vielleicht gibst du uns mal einen kleinen Abriss, machst mal den Rahmen auf. Was ist das eigentlich? Womit beschäftigst du dich da?
Ja, sehr gerne. Also ich bin Philipp Netz, ich komme aus Stralsund an der Ostsee und bin selber Immobilieninvestor. Habe in den letzten Jahren mir einen eigenen Immobilienbestand aufgebaut und über diesen Immobilienbestand auch das Thema Immobiliendienstleistung kontinuierlich weiterentwickelt. Und seit einigen Jahren mache ich hier im Norden erfolgreich Mietergespräche, nicht nur im eigenen Bestand, sondern auch für Dritte. Und aus dieser Idee ist einfach irgendwann eine zunehmende Nachfrage bundesweit entstanden. Ich selber, Familienvater, 3 Kinder und am wohl nordöstlichsten Punkt der Republik angesiedelt, habe dann für mich relativ schnell entschieden, dass das kein Dauermodell sein kann, wirklich jetzt bundesweit diesem Thema nachzugehen. Und so habe ich mit 2 Mitgründern die Mieteinander GmbH gegründet, wo wir uns das Thema persönliche Mietergespräche vornehmen und hier Investoren, Unternehmer, Immobilienbesitzer im weitesten Sinne einfach bei der persönlichen Mieterkommunikation unterstützen, indem wir schwerpunktmäßig einvernehmliche Mieterhöhung erreichen, aber auch in schwierigen Situationen helfen, wenn es zum Beispiel mal um Aufhebung, Umzüge oder Ähnliches geht. Denn gerade in Zeiten von Digitalisierung ist das ein zunehmender Mangel, dass einfach Effizienz natürlich auch dafür sorgt, dass die Kommunikation oft auf der Strecke bleibt. Und genau diese Lücke haben wir erkannt und ja, freuen uns heute hier zu sein, um das auch in eurer Runde nochmal empirisch prüfen zu lassen, ob das dann Sinn macht.
Genau, das ist nämlich, du hast es gesagt, deine persönliche Erfahrung ist es, dass der Bedarf riesig ist und dass immer mehr Philipp gefragt war, sozusagen diese Gespräche, die ja auch nicht jeder gerne führt, ehrlicherweise ist das kein Gespräch. So, hör mal zu, wir haben die Preise erhöht, völlig egal, welches Geschäft man hat, ist das eher eins, wo man sagt, vielleicht gehe ich lieber zum Zahnarzt. Und da war dieser Philipp und der hat irgendwie, der wurde immer nachgefragt. Aber Michael, gibt es denn irgendwie auch empirische Belege dafür, dass Vermieter ihre Mieterhöhungspotenziale nicht nutzen? Gibt es dazu irgendwelche Grundlagen, wo wir sagen, ja, die Vermieter sind einfach zu nett / zu feige, diese Gespräche zu führen, oder was ist es eigentlich?
Also es gibt da sogar ein relativ klares empirisches Bild. Wir haben selber den DI-Vermieter-Report schon mehrmals veröffentlicht, wo sich die Ergebnisse im Wesentlichen decken mit dem, was auch das BBSR oder andere schon rausgefunden haben in Befragungen. So 50% der Vermieter erhöhen die Miete in laufenden Verträgen. Auch bei Neuvertragsmieten sind nicht alle Vermieter so, dass sie die Miete tatsächlich erhöhen. Auch da waren es etwa nur 50%, die Miete angepasst haben. Das heißt also, bei 50% tut sich da eigentlich gar nichts. Und das ist ja schon überraschend, ne, angesichts der Entwicklung, die wir da auch im Markt haben. Das ist relativ konstant, auch über die letzten Jahre so. Man kann das wohlwollend interpretieren. Wir sagen dann auch immer, naja, der private Vermieter hat sicherlich auch ein Interesse daran, konfliktfrei mit dem Vermieter zu leben, ist oftmals nah dran, ist dann vielleicht ein bisschen vorsichtiger. Aber ich glaube auch, da steckt viel dahinter, was schon angedeutet ist, dass die vielleicht auch ein bisschen bequem sind, dass sie vielleicht zu vorsichtig sind, dass sie ja letztlich auch gar nicht wissen, was sie eigentlich können und das dann eigentlich liegen lassen. Und insofern ist es einfach spannend, was hier jetzt passiert mit Miteinander, dass es hier ein Service ja angeboten wird, mit dem man eben die Chance hat, das eben auch auf seriöse Art und Weise dann durchzusetzen. Ich glaube, dass da schon großes Potenzial auf jeden Fall ist bei den Vermietern. Und definitiv scheint es so zu sein, dass da viele einfach auch ihre Mieterhöhungsmöglichkeiten ja letztlich liegen lassen.
Lass uns dazu nochmal in die Praxis gucken. Also offensichtlich sind die privaten Vermieter die netteren Vermieter, auch wenn sie ja oft verschrien werden als Miethaie und so. Wer Vermieter wird, der wird ja das ein oder andere Mal auch schief angeguckt. Jeder, der das mal für sich selber entdeckt hat, der, ne, du Miethai und so. Aber was sind denn deine Erfahrungen aus der Praxis, Philipp? Also was sind so die klassischen Fälle? Wer ist sozusagen dein typischer Kunde? Erzähl mal, lass uns mal hören, wie sozusagen die einzelnen Datenpunkte von dem, was Michael gerade erzählt hat, eigentlich aussehen. Gib ihnen mal ein Gesicht.
Also die 50% sehe ich tatsächlich jeden Tag. Das sind nämlich Vermieter, die wirklich über die Jahre sich einfach vor dem Thema manchmal auch scheuen. Genau wie du sagtest, Hauke. Viele sehen vielleicht dann irgendwann, dass sie eigentlich mal was machen müssten, aber wollen auch gar nicht diese Kommunikation eingehen. Wir erleben oft, dass das dann Leute sind, die sogar über den Verkauf nachdenken, weil das für sie der Weg des geringsten Widerstandes scheint, als jetzt sich wirklich diesem Konflikt auseinanderzusetzen. Wir haben also typischerweise Kunden, die besitzen Mehrfamilienhäuser oder zumindest mehrere Wohnungen als Portfolio. Wir haben sogar Immobilienunternehmen, die uns dann einfach auch einsetzen, um einfach effizienter und auch mit ausgelagerten Kapazitäten zu arbeiten. Und typischerweise sind es entweder Bestandshalter, die Häuser lange im Bestand haben und jetzt durch vielleicht die letzten Sanierungsangebote aufwachen und merken, dass die neue Heizung nicht mehr für 8.000 Euro zu haben ist, sondern heute wahrscheinlich eher 50.000 kostet. Oder es sind halt genau auf der Gegenseite die Investoren und Käufer, die diese Marktverwerfung am Ende als Chance nutzen und natürlich solche schlecht vermieteten Häuser dann kaufen, um sie zu entwickeln, um sie zukunftsfähig zu machen. Und diese Investoren sind dann in der Regel auch Kunden von uns, die uns dann damit beauftragen, durch eine einvernehmliche Kommunikation erstmal auch zu verstehen, was ist den Mietern vor Ort wichtig, damit sie eben im Nachgang auch bereit sind, eine Mieterhöhung, die dann ja immer prozentual überdurchschnittlich ist, weil man einfach einen gewissen Aufholeffekt hat, auch am Ende mitzugehen. Also klassisch, ein Haus muss in der Regel schon 30-40% unter der heute ortsüblichen Neuvermietungsmiete sein, damit das Sinn macht, auch wirklich mit uns ins Gespräch zu kommen.
Okay, lass uns da mal reinkommen. Du hast es gerade schon gesagt, einvernehmlich. Und als ich euch kennengelernt habe, da war auch das immer wieder ganz wichtig zu sagen, hey, wir machen hier im Übrigen nicht das Überbarbieren von Mietern, sondern ganz explizit nicht. Es geht darum, auf Augenhöhe zu kommunizieren. Es geht darum, auch eine freundliche, einvernehmliche Lösung, das gerade nochmal betont, zu finden. Üblicherweise erhöhen Vermieter schlicht und ergreifend per Brief die über die Vergleichsmiete und sagen, das sind übrigens die neue Miete, schönen Tag noch. Was sind aus deiner Sicht die größten Stolperfallen, die du in der Praxis siehst und wie seid ihr sozusagen anders? Also was ist sozusagen euer Ansatz?
Aus meiner Sicht ist der wichtigste Punkt immer wieder zu betonen, dass das beste Schreiben eigentlich nicht nützt, wenn es keiner erklärt. Denn ganz oft scheitert es auf der Kommunikationsebene. Natürlich kann ein Vermieter bis zu einem gewissen Maße einfach einseitig einfordern, wenn er keine Formfehler macht, wenn er eine saubere rechtliche Grundlage hat, um das einzuordnen, dann gibt es am Ende auch manchmal weniger Kommunikationsbedarf. Aber da gibt es ja auch Grenzen, die dem gesetzt sind. Und die alleine sind für viele Eigentümer ein Stolperstein. Denn wenn ich heute ein Haus kaufe, was für 4,50 Euro in einem Markt vermietet ist, wo eher 10 Euro üblich sind und auch die Sanierungskosten wahrscheinlich eher 10 Euro brauchen, dann komme ich mit den typischen schriftlichen Mieterhöhungen von 4,50 Euro lange nicht in Richtung Marktmiete zurück, weil einfach lange versäumt wurde. Und diese fehlende Kommunikation der letzten Jahre ist dann einfach immer die größte Stolperfalle, wo viele Eigentümer plötzlich vor einer unlösbaren Aufgabe stehen, wie sie das jetzt lösen sollen. Und das geht wirklich nur über einvernehmliche Mietergespräche, wenn man rechtlich sauber arbeiten möchte.
Okay, nun mal angenommen, ich nehme euch in Anspruch und sag so, ja, das hört sich gut an. Genau das möchte ich gerne, dass jemand auch hingeht und erklärt und irgendwie freundlicher ist als einfach nur ein Brief. Wo liegen die Kosten in etwa? Also das ist ja für mich als Vermieter auch ein entsprechender Anreiz zu sagen, will ich oder will ich nicht, wenn ihr mir dann irgendwie sozusagen alles abknabbert, was ihr sozusagen, dann habe ich nichts davon. Also sag mal was über die Kostenstruktur.
Ja, danke Hauke für die Frage. Super wichtiger Punkt, denn am Ende ist es immer das Ziel, eine Win-Win für alle Seiten zu schaffen. Das heißt, der Eigentümer, der uns beauftragt, zahlt wirklich auch nur im Erfolgsfall ein Honorar an uns. Und dieses Honorar errechnet sich anhand der Mieterhöhung, die wir für ihn vereinbaren. Und man kann das relativ einfach hochrechnen. Die Mieterhöhung, die wir auf Monatsbasis vereinbaren, wird auf ein Jahr hochgerechnet. Plus Mehrwertsteuer entspricht das unserer Provision, sodass wir auf jeden Fall auch nur vergütet werden, wenn es eine Lösung gibt. Und das ist uns auch wichtig, da einfach auch fair und transparent auch für den Eigentümer zu sein.
Und das heißt also, du gehst mit mir ins Risiko, was mir schon mal gut gefällt als Vermieter. Aber jetzt noch die Frage, zahle ich dir das ratierlich oder muss ich dir das dann an einem Stück zahlen? Kann ja bei einem Mehrfamilienhaus dann doch eine ganze Menge sein, wenn ich da eine Jahresmiete aufbringen muss. Zahle ich dir das dann monatlich über 12 Monate oder sind das individuelle Vereinbarungen?
Also das wird sofort fällig. Also wir haben dort eine klare Regelung, dass wir sagen, wenn unsere Arbeit erbracht ist, übergeben wir ja auch das ganze Engagement wieder an den Eigentümer oder an die Hausverwaltung, um es natürlich nachher umzusetzen, um es auch, ich sag mal, im Sinne der Mieter umzusetzen. Denn wir haben ja auch in der Regel kleinere Themen oder auch größere Themen, die die Mieter sich wünschen, die natürlich dann auch als Gegenleistung eingebracht werden, damit sie eben am Ende auch einer Mieterhöhung von 30-40% zustimmen.
Okay, willst du da vielleicht ganz kurz noch 3 Sätze zu sagen? Was kann das sein? Also Goodies, die ihr mitbringt, das wird ja wahrscheinlich kein Naschkorb sein oder so, sondern.
Ja, nee, den Präsentkorb kann ich in der Regel im Auto lassen. Also wir haben tatsächlich ganz alltägliche Sachen. Manchmal geht es um Instandhaltungsthemen, dass jemand irgendwas in der Wohnung hat, was ihn schon lange ärgert. Da ist vielleicht eine Steckdose kaputt oder ein Waschbecken kaputt. Und das kann auch im äußersten Fall mal dazu hinauslaufen, dass man auch mal ein Badezimmer saniert, aber das sind eher die Ausnahmen. Sondern in der Regel reden wir da über ein überschaubares Budget, womit Mieter einfach auch wieder sich besser in der Wohnung fühlen und eben die Vermieter trotzdem die Möglichkeit haben, für die nächste Sanierung Rücklagen zu bilden.
Okay, trotzdem gibt's natürlich noch ganz viele Vermieter, die sagen, okay, wenn ich jetzt den Mietvertrag anpasse, dann weiß ich nicht so richtig, so führt das zu einer Kündigung oder habe ich so Geheule und Gezeter? Du hast gerade schon gesagt, ein Thema ist das, was du gerade gesagt hast, ich bringe ein bisschen was mit, so eine kleine Sanierung oder irgendwas. Aber wie geht man ansonsten mit diesen Bedenken von Vermietern um?
Also wir versuchen auch mit dem Vermieter immer wieder den Perspektivwechsel zu üben. Denn am Ende hat er ja auch eine Verantwortung, das Gebäude langfristig in Stand zu halten. Und wir beobachten ganz oft, wenn man auf der einen Seite wegschaut, was die Einnahmen angeht, korreliert das sehr oft auch mit einem schlechten Instandhaltungszustand. Und das ist natürlich dann eine Entwicklung, die für das Gebäude nachteilig ist. Sowas versuchen wir aus den Erfahrungen immer wieder auch Vermietern transparent zu machen. Es ist natürlich auch ein unternehmerischer Anspruch, denn jedes Mehrfamilienhaus funktioniert wie ein kleines Unternehmen und wenn Einnahmen und Ausgaben sich nicht decken, dann muss der Eigentümer sich bewusst sein, dass er da langfristig einfach ein Zuschussgeschäft hat und damit mindert er natürlich auch vor allen Dingen langfristig seinen Wert, sein Vermögen und wie eben schon erklärt, ein Nachholeffekt kann man nicht ohne weiteres aus der Welt schaffen, wenn man eben über Jahre vergessen hat, die Mieten zu erhöhen, dann muss man wirklich in die Kommunikation gehen.
Zuschussgeschäft ist auch ein ganz schönes. Das heißt ja im Klartext macht Verluste, ne? Also benennen wir es mal. Also ist dann kein Rendite, wenn ich nur die Wertsteigerung betrachte, dann ist es vielleicht ein bisschen zu kurz, was das Thema Cashflow angeht. Aber wir sind jetzt also soweit, die Mieten sind gestiegen und die Wertsteigerung ist dann wahrscheinlich auch zu erwarten. Die Frage ist, warum ist das für den Markt wichtig, Michael?
Ich möchte einen Punkt noch ergänzen, das finde ich unglaublich spannend. Ne? Wenn wir so auf Vermieter schauen und gerade so vielleicht das Zielpublikum von uns, dann hat man halt häufig diesen aktiven Vermieter im Blick, ne? Der irgendwie Investor ist und da total aktiv ist. Aber was die Befragungen ja auch meistens zeigen, die meisten Vermieter sind tatsächlich im Rentenalter. Ne? Die sind über 65, viele sind auch über 70. Und da sind viele einfach, die haben wahrscheinlich gar nicht mehr die große Lust, sich so aktiv um diese Bestände zu kümmern. Und ich finde es sehr, sehr spannend, dass es hier jetzt diese Lösung gibt, ne? Dass man sagt, okay, ich kann eben einen Service ausgliedern und diesen unangenehmen Teil vielleicht auch weitergeben, ohne dass ich jetzt direkt verkaufen muss. Ne? Und das ist, glaube ich, in die Richtung muss sich, glaube ich, der Markt insgesamt ändern. Und da gibt es wahrscheinlich noch viel mehr Potenziale. Wir sprechen ja gleich noch über deine Pläne. Aber wenn man das mal weiterdenkt, gibt es da, glaube ich, ganz viele Dienstleistungen, die da spannend sind. So, und ich habe diese Frage, was bedeutet das eigentlich für den Markt, die finde ich durchaus wichtig. Ne? Wir haben ja auch im Politischen im Moment diese Diskussion, Mensch, die Vermieter haben die Mieten so erhöht und muss das denn überhaupt sein? Und das ist doch gar nicht notwendig, die kommen doch auch so klar. Aber ich erinnere hier an die Diskussion, die wir beim Mietendeckel in Berlin hatten. Und da waren es die gemeinnützigen Wohnungsunternehmen, die gesagt haben, mit diesen regulierten Mieten kommen wir nicht weiter, weil wir haben jetzt keine Möglichkeiten mehr, Sanierung und Modernisierung durchzuführen oder auch in neue Immobilien zu investieren. Ja, also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Wir haben wahnsinnig viel Herausforderungen im Immobilienmarkt. Wir müssen mindestens 40% der Wohnimmobilien in Deutschland noch grundlegend sanieren, damit überhaupt dieses Thema Klimaneutralität erreicht werden kann. Wir wollen weiterhin einen hochwertigen Immobilienbestand haben und dafür sind eben diese Modernisierungen wichtig. Und das geht ja oftmals Hand in Hand. Ja, ich erhöhe die Miete nicht und ich mache eben auch sonst nichts mit den Beständen. Das heißt, das läuft einfach so. Und insofern ist es schon wichtig, dass es eigentlich diese Mieterhöhung dann auch gibt. Und kontinuierlich eben auch an den Beständen gearbeitet wird. Also insofern hat das eben auch einen ganz wichtigen Effekt für den Markt. Und ich glaube, das ins Bewusstsein zu bekommen, auch der Politik zu sagen, das ist nicht generell was Böses, genauso wie natürlich für den Arbeitnehmer es auch selbstredend ist, dass man für bessere Arbeit auch mehr Lohn haben möchte. So muss es eben ja auch für den Vermieter klar sein, ich brauche eben die höhere Miete, um dann eben auch den Immobilienbestand kontinuierlich weiterzuentwickeln. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir hier ansetzen müssen.
Kann man das kurz zusammenfassen mit Achtung? Sehr plakativ. Aber wenn wir 40% Wohnungen haben, die einen grundlegenden Sanierungsstau haben und auf der anderen Seite unsere Klimaziele, dass sozusagen in der Mieterhöhung die Klimazielerreichung steckt?
Ja, ich meine, da steckt halt schon was dran, ne? Also ich sag ja immer auch gerne bei diesen ganzen Diskussionen um die Mietpreisbremse, umso stärker wir den Markt regulieren, umso unwahrscheinlicher wird es eben, dass saniert wird und investiert wird. Und das das ist eben ein Clash mit den Klimaschutzzielen. Deswegen war eigentlich meine Hoffnung immer, die Grünen werden irgendwann sagen, wir können nicht stärker in die Mietregulierung gehen. Das wird eben unsere Ziele konterkarieren. Aber soweit ist man da noch nicht. Aber man muss das immer wieder bewusst machen, dass es da auf jeden Fall einen Zielkonflikt gibt. Und insofern finde ich dieses Thema auch, das ist überhaupt nicht anrüchig, wenn man Mieten erhöht, sondern im Gegenteil, das ist eben notwendig, um eben einen funktionierenden Mietwohnungsmarkt auch zu haben.
Ja, also ich kann da wirklich nur nicken und zustimmen und ich fand vorhin wirklich auch den Vergleich von dir, Hauke, sehr, sehr passend. Es ist ja einfach auch in anderen Branchen auch nie gern gesehen, wenn man die Preise anhebt. Niemand zahlt freiwillig oder gerne mehr, als er muss. Aber genau das ist ja der Punkt. Am Ende gibt es immer einen echten Marktpreis, der natürlich sich auch durch gewisse Marktfaktoren bildet und dass wir dabei Mieten im Moment keine freie Preisbildung haben, ist, glaube ich, allen bekannt. Und so wie gerade ja auch geschildert, führt das einfach zu Riesenherausforderungen. Also ich glaube, allein über das Thema Mietpreisbremse könnte man einen Podcast machen. Also
haben wir durch diverse schon. Sorry, dass ich ins Wort falle, aber das kriegen wir immer mal wieder auf die Agenda.
Das kann ich mir vorstellen. Und also wie gesagt, ich finde es auch immer wichtig, einfach auch immer diese Mietpreisbremse immer auch nochmal jemandem zu erklären, denn die ist natürlich eine tolle Überschrift für jemanden, der auch sich mit dem Thema nicht beschäftigt, wenn er sich vorstellt, meine Kosten werden gedeckelt. Aber wenn man immer wieder auch in die Praxis schaut, dann ist das noch eine Steigerung der Ungerechtigkeit, weil plötzlich 0,0 darauf geachtet wird, wer sich überhaupt dann für die günstigen Wohnungen bewirbt, sondern man geht damit komplett an der Zielgruppe vorbei und am Ende werden natürlich von den Vermietern immer die bonitätsstarken Leute ausgewählt, die am Ende auch die günstigen Wohnungen bekommen, weil das natürlich das geringste Risiko impliziert. Und das sind alles so Aspekte, die fehlen mir in der öffentlichen Debatte komplett. Und nochmal auf deine Frage zurückzukommen, damit wir nicht zu sehr abschweifen. Also das Thema Wertsteigerung ist natürlich mit Miete 1:1 in der Korrelation, also 1:1, jetzt wird Michael widersprechen, aber zumindest einer hohen Korrelation. Also ich bin gelernter Banker und ich weiß ganz genau, wie ja auch Ertragswertverfahren bei Kapitalanlageimmobilien ermittelt werden. Da gibt es dann sicherlich gewisse substanzielle Faktoren, die auch den Zustand der Immobilie einpreisen. Aber die Miete und der Ertrag ist am Ende schon auch Grundlage, um überhaupt potenziell auch für die nächste Sanierung ein Darlehen zu bekommen. Wenn der Vermieter nicht in der luxuriösen Situation ist, das alles aus sonstigen Rücklagen machen zu können. Denn Vermieter, gerade größere Einheiten, sind natürlich nicht nur die reichen Miethaie, die ja immer gerne vom linken Rand des Spektrums zitiert werden, die ja immer nur das Böse im Sinn haben, sondern es sind eben auch in der Regel ganz gewöhnliche Leute und Familie, die teilweise einfach auch seit 1, 2, 3 Generationen eine Handvoll oder auch nur ein Mehrfamilienhaus besitzen.
Hast du ein konkretes Beispiel vielleicht für uns? Also wo man sagt, mach es mal konkret. Hast du irgendwie so ein anfassbares Beispiel? Ein Mehrfamilienhaus, wo ihr richtig was bewegen könnt? Vielleicht auch mit ein paar Zahlen, dass wir es mal ein bisschen griffiger kriegen?
Ja, sehr gerne. Also wir machen das ja bundesweit. Das heißt, man muss die Zahlen natürlich relativieren. Wenn ich jetzt mit einem Beispiel aus Norddeutschland komme, dann wird das vielleicht für so manchen im süddeutschen Raum Zahlen nach sich bringen, die belächelt werden. Aber das Ergebnis ist entscheidend, um einfach mal aufzuzeigen, wie so ein Prozess funktioniert. Also wenn ich hier ein Beispiel mir rauspicke, da hatten wir ein großes Mehrfamilienhaus mit 30 Parteien, wo der Eigentümer nach Kauf auf uns zugekommen ist, weil er eben auch in der Ankaufsprüfung schon gemerkt hat, das wird so nachhaltig nicht bewirtschaftbar sein mit den aktuellen Mieten. Wir hatten dort ein Mietniveau, was auch deutlich unterhalb des Marktes lag. Das ist wirklich, ich glaube, damals waren wir auf einem Niveau von ungefähr 5 Euro Kaltmiete in einem Markt, der auch damals tendenziell schon Richtung 57, 8 Euro ging. Wir haben einvernehmliche Mietergespräche geführt, haben es am Ende geschafft, mit 28 Mietern ins Gespräch zu kommen. 2, 3 sind am Ende, beziehungsweise 2 ganz konkret, sind nicht ins Gespräch gegangen, weil die auch gerade erst eingezogen waren. Und da ist für uns dann eben auch dieser Fairness-Charakter. Die hatten dann eine relativ ortsübliche Miete, sodass wir auch wirklich auch nur das Gespräch suchen mit den Mietern, wo es Themen gibt. Wir konnten am Ende mit 25 Mietern eine positive Vereinbarung schließen, positiv deswegen, weil für beide Seiten ein Mehrwert da war. Bei den einen wurde in der Wohnung was renoviert. Andere haben sich auch über so allgemeine Themen wie die Parkplatzsituation aufgeregt und hatten da ihre Priorität, sodass wir auch solche Themen dann dem Eigentümer spiegeln konnten. Und rein in Zahlen gefasst haben wir es geschafft, in diesem Mehrfamilienhaus die Jahresmiete um 30.000 Euro zu steigern. Das heißt, auf 30 Einheiten verteilt, pro Monat runtergebrochen etc. ist das ein überschaubarer Wert. Da liegen wir dann irgendwo bei knapp um die 100 Euro pro Mieter. Aber in der Summe des Objektes ein riesen Mehrwert für alle, weil vorher ist jahrelang zu wenig passiert. Jetzt passiert was. Der Eigentümer hat Planungssicherheit, kann damit auch die nächsten Jahre kalkulieren. Und er hat vor allen Dingen für alle weiteren Themen, Kostensteigerung in der Zukunft, eine marktgerechte Grundlage. Und wenn ich das anschaue, der Standort ist relativ konservativ eingewertet. Da kriegt man ein Mehrfamilienhaus heute noch um den Marktfaktor ungefähr 13, 14. Aber wenn ich das hochrechne und sage 30.000 Euro mehr Mieteinnahme, sehr grob vereinfacht, Marktfaktor 13, dann hat man hier eben auch einen Wert geschaffen im mittleren sechsstelligen Bereich, der dann auch für die nächsten Finanzierungen als Sicherheit dient und einfach auch das Haus wieder zeitgemäß einpreist, wenn man es mal so ganz allgemein sagen kann.
Zeitgemäß einpreist. Mehr Bankersprache ging gerade nicht. Aber gut, wir haben das alles schon mal gehört. Lass uns noch mal ganz kurz, Michael hatte das vorhin schon angedeutet, es ist schön, dass es dieses Angebot, das ihr jetzt macht, tatsächlich auch gibt für etwas, das für die meisten halt angenehm ist wie Zahnarzt. Das kann man euch übergeben. Und dann ist das Thema halt hinterher erledigt. Wunderbar. Gibt es vielleicht ja auch noch ganz viele andere Dienstleistungen, die man in der Zukunft denken kann. Lass uns kurz in die Glaskugel schauen. Philipp, was sind deine nächsten Pläne?
Also das Thema ist selbstverständlich doch nicht zu Ende gedacht. Der Immobilienmarkt ist ja in Bewegung. Es kommen ständig neue Chancen, neue Ideen. Die Herausforderung ist da eher, sich dann zu fokussieren und die richtigen Themen zu umzusetzen. Also Prio 1 ist für uns erstmal das Thema Mietergespräche bundesweit selbstverständlich für jedermann zu machen, dass es erstmal auch die Bekanntheit erreicht und dass man eben so wie heute schon, also wir haben ja jetzt schon Projekte von Stralsund bis Stuttgart, also wirklich durch die ganze Republik, dass es einfach auch jedermann bekannt wird und dann eben auch der eher inaktive Vermieter weiß, es gibt hier Dienstleister, die ich für sowas nutzen kann. Unsere Vision ist daraus, ein kleines Ökosystem im Sinne von Vermieter-Mieter-Kommunikation zu machen, eine fortlaufende Betreuung beim Thema Mietgestaltung, Reoptimierung, datenbasiert mit einem gewissen Automatisierungsgrad, haben wir da einige Ideen und sehen da auch Potenziale, eben Kunden auch dauerhaft zu begleiten, die sich einmal auf diesem Weg begeben haben. Und wenn man von der Vision spricht, dann bin ich auch ein sehr großer Freund davon, dass man Mieterzufriedenheit messbar machen kann. Ist heute auch meiner Meinung nach nahezu nicht möglich. Ich kenne keinen Anbieter, der das wirklich anbietet. Und in vielen anderen Businessbereichen ist es einfach selbstverständlich, dass man KPIs hat, dass man auch Erfahrungswerte hat, die man auch regelmäßig gegenüberlegen kann. All das fehlt aus meiner Sicht heute noch im Immobiliensektor, insbesondere im Wohnbereich. Und da haben wir einige Ideen, die wir dann auch in der Folge mit der Miteinander Stück für Stück marktfähig machen.
Ihr seid aber nicht so richtig eine Hausverwaltung, wenn du von mehreren Projektentwicklungen sprichst, dann ihr seid eher wirklich auf der Service-Ebene unterwegs für das Thema Mieterhöhung und plant Richtung Daten zu gehen, aber nicht jetzt die 87. Hausverwaltung zu werden, oder?
Besser hätte ich nicht abgrenzen können, Hauke. Also, okay. Hausverwaltung ist definitiv eher ein Kooperationspartner von uns. Ist uns auch immer wichtig zu betonen, wir haben 0,0 Konkurrenz an sich zu einer Hausverwaltung, sondern der Job der Verwaltung ist und bleibt, wie er ist. Da entsteht dann eher eine Art Zuarbeit, dass man sich natürlich mit Mieter und Vermieter irgendwo austauscht und das in Kooperation mit der Hausverwaltung später umgesetzt wird.
Sehr gut. So, wir waren gerade in der Glaskugel und da wollen wir auch bleiben, Michael. Unser Lieblingsthema ist die Marktentwicklung, die Preise und Mieten und alles, was da dran kommt dazugehört und wie wird es sich entwickeln. Lass uns da hingehen und nochmal ein kleines Update hinten dranhängen. Was erwarten wir für eine Marktentwicklung?
Nee, wir kommen jetzt erstmal in eine Marktphase, wo wir einfach feststellen, dass die Knappheit ja noch weiter zunimmt. Das liegt einfach daran, dass die Fertigstellungen jetzt peu à peu runterfallen. Wir gehen jetzt so eher Richtung 200.000 Wohnungsbaufertigstellungen in diesem Jahr oder Richtung nächstes Jahr, könnte es sogar darunter schon gehen. So, und das bedeutet, dass der Druck hoch bleibt. Nichtsdestotrotz sehen wir, dass der Druck bei der oder die Mietdynamik etwas zurückgeht. Also die Neuvertragsmieten, die waren ja schon bei über 5% pro Jahr gestiegen deutschlandweit. Jetzt sind wir eher so Richtung 3,5 bis 4%. Das hängt einfach damit zusammen, dass so ein paar Nachholeffekte jetzt auch schon abgearbeitet sind. Natürlich auch mit den Lohnsteigerungen, die jetzt nicht mehr ganz so dynamisch waren wie nach 2022. Als da einfach auch viel Aufholbedarf war. Aber nichtsdestotrotz, wir sind über einem Niveau, wie wir es in den 2010er Jahren erlebt haben. Und wir sehen ja jetzt auch, dass die Preise wieder anziehen. Zuletzt waren es so 2, fast 3% bei den Preisen. Also meine Einschätzung ist, wir bewegen uns jetzt so in einem Korridor, wo sich Mieten und Preise relativ gleichmäßig entwickeln. Das kann sich so zwischen 3 und 4% pro Jahr einpendeln deutschlandweit. Da gibt es natürlich dann regionale Ausnahmen, ja, strukturschwache Regionen, wo es ein bisschen weniger ist, Ballungszentren, wo es ein bisschen mehr ist, aber das ist so der Rahmen, ne? Und das ist, glaube ich, schon ein sehr interessantes Umfeld für alle Investoren, die eben dann auch schauen, dass sie die Mieten da weiterentwickeln wollen. Und es ist ja auch für euer Marktmodell, es ist ja sehr, sehr spannend. Wir haben in den 10er Jahren eine Situation gehabt, da ging es vor allen Dingen um die Wertsteigerung. Die kam quasi automatisch über die Zinsentwicklung. Jetzt geht es eben darum, die Werte auch wieder über die Mieten zu entwickeln. Und insofern ist das dann einfach auch wichtig, dass man nicht nur beim Neuvertrag dann eben diese Mietsteigerung erzielt, sondern eben auch kontinuierlich diese Cashflows dann auch optimiert.
Also ich gehe auch davon aus, dass wir alleine schon aufgrund von geldpolitischen Themen, Inflation, aber eben auch diesen ganzen demografischen Themen im Handwerk weiterhin dieses Thema Baukosten so präsent haben werden, dass es einfach dazu führt, dass die Neubauten immer weiter in den Neuvermietungspreisen auch steigen werden. Solange wie da nicht nennenswert irgendeine regulatorische Änderung passiert. Wobei selbst dann bin ich mir nicht sicher, ob das nicht eher eine Stagnation beibringt, sondern es wirklich Zurückgängen kommt, glaube ich eigentlich nicht. Sondern ich bin fest davon überzeugt, dass die Preise weiter steigen werden. Ich finde es interessant, dass Michael auch gerade sagte, dass die Tendenz ein bisschen abflacht, weil in den letzten 12 Monaten beobachte ich auch, dass es bei den Neuvermietungen ein bisschen ruhiger wird, weil einfach die Leute aufgrund der wirtschaftlichen Krise schon auch sich dreimal überlegen, ob sie aktuell die Wohnung wechseln und dadurch auch ein bisschen weniger Dynamik im Markt ist. Natürlich hausgemachte Wohnungswechsel wie Arbeitgeberwechsel, Jobwechsel, Umzüge, die sind auch weiterhin da. Aber ich glaube also schon, dass die Preise weiter steigen werden, sowohl im Mietmarkt als auch natürlich im Bestandsbereich. Und der Bestand zieht ja dann einfach auch ein Stück weit immer dem Neupreis hinterher mit gewissen Abschlägen, um natürlich auch einfach dann für die Zukunft Renovierung, Sanierung etc. einzupreisen. Und gerade hier in der Region bei uns ist das Thema Handwerkermangel ein Riesenthema, denn das wird wahrscheinlich die nächsten 15 Jahre sogar noch mal mehr eskalieren, wenn dann so die Generation Baujahr 1960er alle in Rente gegangen ist. Dann haben wir hier oben in der Region, ich würde sagen, auf der Hälfte der Baustellen keine Handwerker mehr. Und das finde ich wirklich nochmal ein Thema, was am Ende sich einfach in höheren Preisen niederschlagen wird.
Es kommt auf jeden Fall auf uns als Bauherren etwas zu, von dem wir noch nicht genau wissen, wie wir es lösen. Vielleicht ist der 3D-Drucker dann weit genug oder so, wir werden es sehen. Ne? KI ist ja jetzt auch das Allheilmittel. Vielleicht gibt's hier eine kreative Lösung. Ich danke dir, Philipp, dass du hier unser Gast warst. Ich danke dir da draußen fürs Interesse. Für den Fall, dass du auch Interesse hast, dir das mal genauer anzuschauen, findest du den Link zum Angebot natürlich bei uns in den Shownotes. Genau wie eine E-Mail-Adresse für Fragen, die wir heute vergessen haben oder die nochmal anders gestellt werden sollen. Die letzte Episode einer jeden Staffel ist für deine Fragen. Wie gesagt, den Link zum Angebot auch unten. Danke, Michael, für das ganze wissenschaftliche Grounding hier. Und wenn ihr mögt, dann sind wir nächste Woche Donnerstag wieder für euch da. Macht es bis dahin ganz gut und ich freue mich drauf. Tschüss.
Tschüss zusammen.
Tschüss.
Du möchtest wissen, welches Potenzial Mieteinander bei deiner Immobilie heben kann? Dann fülle die Potenzialanalyse aus und schau dir bei Gelegenheit auch gleich das Beispiel Mehrfamilienhaus an, das Mieteinander in Norddeutschland so optimiert hat, dass am Ende 300.000 Euro Wertsteigerung zu Buche standen. Alle Infos findest du unten in den Shownotes und natürlich unter mieteinander-wohnen.de/1alarm.